Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Da hatte ein Junge hatte irgendwas gut gemacht und durfte sich eine Süßigkeit aus der Tüte nehmen. Er nahm es raus und hat nicht sofort Danke gesagt. Dann hat er sich auf seinen Platz gesetzt und sie hat sich da wohl wie so eine Matrone hingestellt und hat gesagt, so, jetzt bringst du es in den Papierkorb. Und er wusste gar nicht, warum. Na, wer nicht Danke sagen kann. Aber er kam gar nicht dazu. Er hat sich's rausgenommen, hat sich in dem Moment gefreut, dass er da jetzt seine Belohnung kriegt, was ja schon schlimm genug ist, wenn es nicht für alle ist. Ja, und dann mussten alle dann, durften zu gucken, wie er das dann in den Mülleimer werfen durfte. Und das hat die Kinder auch so aufgeregt. Und dann hat er auch gesagt, er hat noch nicht mal gesessen. Er hätte das bestimmt noch gesagt, Mama. Aber das war so gemein, so fies.
Als ich Marie das erste Mal treffe, ist sie noch unsicher, ob sie ihre Geschichte und die ihrer Tochter Martha erzählen soll. Heute, Monate später, will sie reden. Auch andere Mütter erzählen mir ihre Geschichten und die ihrer Kinder, obwohl es ihnen schwerfällt. Die Namen aller Betroffenen wurden geändert.
Ein Schlag auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Gewalttätige Lehrkräfte als Tabuthema. Ein Feature von Katharina Elsner.
Als mir eine Freundin davon erzählt, schüttle ich irritiert den Kopf. Seit Jahren soll eine Lehrerin an einer Grundschule in Mecklenburg-Vorpommern Kinder immer wieder vorgeführt, gedemütigt, gemobbt, angeschrien und geohrfeigt haben. Seit Jahren versuchen Eltern, gegen die Lehrerin vorzugehen. Sie haben dokumentiert, was ihren Kindern widerfahren ist, überlassen mir Gesprächsnotizen, Sprachnachrichten, Protokolle und E-Mails. So schreibt ein Vater an die beschuldigte Lehrerin:
Wir haben erst vor kurzem ein Gespräch mit Ihnen und der Schulleiterin geführt, um unsere Bedenken zu besprechen. Trotz unseres Gesprächs scheint es keine Veränderung in Ihrem Verhalten gegeben zu haben. Sie haben unser Kind erneut angeschrien und als dumm betitelt. Dieses Verhalten ist absolut inakzeptabel und enttäuschend.
Wenn man zum Beispiel ein Problem sah und hat die Lehrerin angeschrieben, dann wurden diese E-Mails in der Klasse vorgelesen. Das Kind musste teilweise nach vorne kommen, wurde bloßgestellt dadurch und dann auch beschimpft, wie es sowas zu Hause erzählen kann.
Eine weitere Mutter erzählt in einer Sprachnachricht von ihrem Sohn, der wegen der mutmaßlichen Vorfälle nun eine andere Schule besucht.
Also Frau ist letztendlich ja auch übergriffig geworden, aber er hat wohl gequatscht im Unterricht und da hat sie ihm mit dem Pflaster den Mund zugeklebt. Ne? Und das war für mich dann auch ne Finale sozusagen, dass ich gesagt habe, die muss im Grunde genommen aus dem Verkehr gezogen werden und wenn das niemand anderes sieht, dann ziehe ich zumindest mein Kind von ihr ab, ne? Um mein Kind zu schützen.
Mein Kind sagte, als wir ihn den einen Tag abholte, auf die Frage, wie es in der Schule war. Ne, sonst kommt ja immer dieses obligatorische Gut. Und diesmal kam, oh, heute war es total schön. Heute musste ich nicht alleine in einem Raum sitzen.
Das erzählt Stefanie. Sie ist eine sachliche, pragmatische Frau, die mit Zahlen und Fakten arbeitet. Aber als sie über ihr Kind Jasper spricht und darüber, was ihm in der Schule passiert sein soll, kullern ihr Tränen übers Gesicht. Stefanie erzählt, dass ihr Kind einen Zettel auf seinen Tisch kleben sollte. Ich soll nicht quatschen. Ich soll mich mehr melden. Alle Kinder sollten aufpassen, dass Jasper sich daran hält. Die Lehrerin soll den Drittklässler auch in einen Nebenraum geschickt haben, ohne dass er verstanden hat, warum.
Und da haben wir so, hä? Wie meinst du? Und dann hat er tatsächlich erst vom Vortag erzählt, dass er da in einen extra Raum sitzen musste, ganz alleine. Und für sich gesehen, das als Bestrafung gesehen hatte. Er wusste aber auch nicht, was er gemacht hat. Und dort sollte er halt sein Arbeitsblatt abarbeiten.
ErziehungswissenschaftlerInnen können schon seit den 1990er Jahren belegen, dass Lehrkräfte im Klassenzimmer Gewalt ausüben. Qualitative Interviews mit Kindern, Eltern und Lehrkräften aus Deutschland und Österreich zeigen, jedes dritte Kind kennt Lehrpersonen, die Kinder oder Jugendliche vor der ganzen Klasse blamieren. Fast jedes zehnte Kind sagte, Lehrkräfte seien auch schon mal handgreiflich geworden. In einer repräsentativen Befragung von mehr als 44.000 Neunklässlern in ganz Deutschland hat das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen 2009 herausgefunden, 27% der Kinder sind nach eigenen Angaben schon mal von Lehrkräften lächerlich gemacht worden. Einige gaben an, geschlagen worden zu sein. Seit fast 25 Jahren steht im bürgerlichen Gesetzbuch, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Bis ins Jahr 2000 durften Eltern ihre Kinder noch züchtigen. In den Schulen der DDR war die Prügelstrafe schon seit 1949 verboten, in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland seit 1973. Wie kann es sein, dass eine Lehrerin jahrelang Gewalt ausgeübt haben soll? Warum kommen Eltern nicht dagegen an? Und was können Schulen tun, um Kinder besser zu schützen? An einem warmen Tag im August strömen Kinder einer dritten Klasse über einen breiten Treppenaufgang in einen typischen DDR-Schulbau. Plattenbaustil, lange Fensterreihen. Die Grundschule hat bei vielen Eltern einen guten Ruf. Sie verschreibt sich der gewaltfreien Kommunikation. Und die Kinder sollen lernen, achtsam miteinander umzugehen. Drei Kinder dieser dritten Klasse sind Stefanis Sohn Jasper.
Ja, also mein Kind war tatsächlich ein, wie sagt man so schön, Strahlekind. Honigkuchenpferd.
Andreas Sohn Elias.
Also mein Kind ist ein sehr selbstbewusstes Kind. Kann sich sehr gut gegenüber anderen durchsetzen. Lässt sich auch nicht so leicht aus der Bahn bringen. Ist dazu noch klug, wenn man das so sagen darf. Und leistungsstark und leistungsbereit.
Und Maries Tochter Martha.
Martha ist echt so eine lebensfrohe Natur. Und ich weiß auch, dass in der Klasse bei ihr ein paar Jungs spielen lieber mit ihr als mit einem anderen Mädchen. Weil sie halt auch einfach, ja, die ist halt nicht so Puppy-like, ne? So, dass sie kann mit Puppen spielen, aber sie hat eine total coole Art, sich so in Situationen rein zu versetzen. So Rollenspiele mag sie total gerne.
Der erste Tag nach den Sommerferien. Die neue Klassenlehrerin empfängt ihre dritte Klasse. Die Kinder kennen die Frau schon von früher, aus dem Sportunterricht. Auch Maries Tochter Martha.
Ein Beispiel war ganz banal, sie konnte nicht mit dem Ball prellen. Und anstatt zu sagen, komm, nimm dir ein zweites Kind, waren noch mehrere, die es nicht konnten, geht ihr an die Seite und übt, wurde sie dann sofort abgestempelt, als das Thema nochmal aufkam, so Ballprellen auf Zensur, dass sie gesagt hat, ach, du kannst es eh nicht, dann geh gleich in die Umkleide. Und sie ist dann rausgegangen, hat geweint, weil sie es natürlich total peinlich fand. Und mir hat sie hinterher erzählt, sie wäre fast gestürzt, weil sie trägt eine Brille und durch das Weinen konnte sie ihn plötzlich nicht mehr sehen. Und sie hat einfach die Aufsichtspflicht verletzt, da war sie Klasse 1.
Stefanie erzählt mir von Jaspers Erlebnissen.
Es gab einen Tisch der Besten, gab einen Tisch derer, die es vielleicht mal werden könnten. Und dann gab es ja noch extra Plätze, so eine abgeschriebene, ne? Bei meinem Kind klappte das aber in die andere Richtung, dass er ja gehänselt wurde von seinen Mitschülern für Deutschfehler, die er gemacht hat. Das ist so für mich eher, ne? Dieses System, was sie da aufgezeigt hat, die Lehrerin, haben die Kinder umgesetzt.
In der Pädagogik gibt es das Konzept der Binnendifferenzierung. Es meint vor allem, dass Kinder individuell gefördert werden. Mit extra Aufgaben, mehr Zeit oder persönlich angepassten Materialien. Mit einem Tisch der Besten hat das nichts zu tun.
Einmal weiß ich, hat sie gesagt, ich kann doch machen, was ich will. Ich bin in Mathe jetzt ein bisschen besser, aber ich werde nie an diesen Tisch kommen. Also immer zu wissen, da ist diese imaginäre Grenze. Auch dieses Belohnen mit Süßigkeiten, das kennen wir von dem Klassenzug davor. Da haben Eltern das berichtet, dass sie schon in der ersten Klasse angefangen hat. Sie hatte in ihrem Lehrertisch dann eine Schublade. Wenn die Kinder irgendwas toll gemacht haben, dann durften die hingehen und sich eine Belohnung holen. Der Rest hat dann zugeguckt.
Und was wir jetzt immer mehr beobachten, ist, dass ja auch in Deutschland, insbesondere der Bereich der emotionalen Gewalt, eigentlich viel mehr stattfindet, als das vielleicht angenommen wird.
Tobias Hecker ist Psychologe. Er forscht an der Universität Bielefeld zu Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.
Emotionale Gewalt sind ja Phänomene wie das Bloßstellen von anderen, das Abwerten von eben Schülern und Schülerinnen. Und das wird oft als alltäglich erlebt, ist aber trotzdem etwas, was Kinder und Jugendliche mitunter jahrelang bis lebenslang prägen kann. Und das besser zu verstehen und da vielleicht auch ein besseres Verständnis für zu bekommen, wie man es verhindern kann, das ist sicherlich eine Aufgabe, die in Deutschland bisher nicht ausreichend angegangen wird und wo es auch wissenschaftliche Studien zu brauchen, um wirklich das Ausmaß zu verstehen, aber auch um die Folgen besser zu verstehen.
Schule gilt als Ort für Lernen und Leben. Sie soll Kinder zu mündigen Persönlichkeiten erziehen, die an der Gesellschaft teilhaben. Sie soll Wissen vermitteln. Sie soll ein Lebensraum sein, in dem Kinder sich wohlfühlen. Gleichzeitig ist Schule ein Ort mit klarem Machtgefälle.
Ich würde sagen, dass Schule deswegen sich durch ein asymmetrisches Machtverhältnis kennzeichnet, weil beispielsweise SchülerInnen eine Schulpflicht haben und Lehrkräfte überwiegend ist es der selbstgewählte Job ist. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Lehrkräfte natürlich einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wie gestalten sie den Unterricht, sie vergeben Noten.
Anne Pizunker ist Professorin für soziale Arbeit an der Hochschule für soziale Arbeit und Pädagogik in Berlin.
Und gleichzeitig machen wir aber die Erfahrung in unseren Weiterbildungen, dass Lehrkräfte sich häufig aber auch sehr machtlos fühlen. Also obwohl sie sozusagen verschiedene Verantwortungsbereiche haben, sind sie trotzdem ja auch davon abhängig, dass SchülerInnen den Unterricht mitgestalten, dass sie am Unterricht mitmachen, dass sie sich an Regeln halten.
Die Professorin für soziale Arbeit sagt, Machtmissbrauch könne unterschiedliche Gründe haben. Manche Lehrkräfte handelten aus Überforderung gewaltvoll. Andere glaubten, mit Grenzüberschreitungen ihr pädagogisches Ziel zu erreichen. Der Psychologe Tobias Hecker definiert Gewalt
als Handlungen oder Erlebnisse aus Sicht der Kinder, die Schmerzen auslösen. Bei körperlicher Gewalt ist das recht einfach. Da geht es darum, dass körperlicher Schmerz ausgelöst wird und emotionale Gewalt wären dann Handlungen, die emotionalen Schmerz auslösen.
Gewalt kann sein, wenn Lehrkräfte Kinder an der Tafel vorführen, sie ausgrenzen und vor die Tür schicken, mit dem Schlüsselbund werfen, Noten zur Disziplinierung einsetzen, Ohrfeigen verteilen, sexuell übergriffig werden oder Kinder beleidigen.
Immer diese Wörter, du bist dumm, du verstehst es nicht. Ich erkläre es jetzt nicht nochmal, du verstehst es nicht. Du bist einfach zu dumm dafür. Martha sagt heute ganz oft noch, ich bin dumm. Das wurde so verstärkt von dieser Person, dass Martha null Selbstwertgefühl hatte.
Gewalt verletzt Kinder. Aber sie können sich kaum selbst dagegen wehren. Eine Mutter, deren Sohn offenbar unter der beschuldigten Lehrerin leidet, möchte ihn umschulen und begründet das in ihrem Antrag an die neue Schule.
Aufgrund dieser Ereignisse leidet unser Sohn unter Versagensängsten. Vor der ganzen Klasse werden Schüler, die eine schlechte Note erhalten haben, stigmatisiert, wobei sogar die Anzahl und die Art der schlechten Noten genannt wird. Fehlerhafte Arbeitsblätter werden zerrissen oder mit den Worten Knüll in Müll in den Papierkorb geworfen. Dazu kommen persönliche Beleidigungen bis hin zu körperlichen Übergriffen. Für ein Fehlverhalten wurde ihm ein Stempel auf die Wange gedrückt, worüber die ganze Klasse gelacht hat. Nachdem wir der Lehrerin mitteilten, dass wir das nicht tolerieren, schimpfte sie erneut vor der Klasse mit ihm und meinte, er verstünde keinen Spaß. Früher hat er sich gefreut, in die Schule zu gehen. Heute kommt er oft am Boden zerstört nach Hause.
Gewalt wirkt. Und sie kann dazu führen, dass Kinder sich weigern, zur Schule zu gehen, sagt der Psychologe Tobias Hecker.
Schulangst, das heißt also mit hoher Anspannung und Ängstlichkeit in die Schule zu gehen, was dann auch wieder zusammenhängt mit schlechteren Schulleistungen, also diejenigen Schüler und Schülerinnen, die eben besonders viel Gewalt, emotionale und körperliche Gewalt erlebt haben, haben tatsächlich schlechtere Schulleistungen gezeigt und haben auch in Tests zu kognitiven Fähigkeiten schlechter abgeschnitten.
Manche Kinder entwickelten Ängste, andere Aggressivität.
Und ich weiß nicht, wie oft mein Kind implodiert ist. Und das erklärt natürlich auch die Aggressivität, Türen schlagen, an dir nicht vorbeigehen können, auch wenn du ihr in dem Moment nichts getan hast, gar nichts gesagt hast, ohne anecken zu können. immer diese Konfrontation zu suchen, weil sie einfach das rauslassen musste. Na, aber man wünscht sich natürlich als Elternteil, dass sie zu einem kommen und etwas sagen, dass sie den sicheren Hafen haben und sich das trauen. Und dieses Verhältnis wurde ja vollkommen zerstört. Die Lehrerin hat ja einfach durch dieses Wehe, ihr sagt da was, dann gibt's Ärger, haben die Kinder sich auch nicht getraut. Selbst die Kinder, wo man eigentlich gedacht hätte, die sind selbstbewusst genug, dass sie sich das trauen würden zu Hause.
Tobias Hecker sagt, dass das Verhalten der Lehrkraft Kindern als Vorbild diene und maßgeblich das Schul- und Klassenklima verändere. Gewalt könne sich auch auf den Status eines Kindes innerhalb einer Gruppe auswirken.
Also es ist sozusagen das Bystander-Phänomen, warum greift niemand ein, wenn man doch sieht, wie jemand fertig gemacht wird. Das ist tatsächlich das Phänomen, froh zu sein, nicht selber zum Opfer zu werden. Und dann hilft man manchmal auch noch lieber mit.
Jaspers Mutter Stefanie schreibt in einer E-Mail an den Elternrat der Klasse, ihr Sohn sei von Mitschülern in der Hofpause geärgert worden. Sie sollen ihn mit Geld angelockt haben. Als er danach griff, soll er ausgelacht, getreten und gehauen worden sein.
Er war vorher, ich sag mal, bei vielen Geburtstagen auch eingeladen. Das ist seitdem alles weg. Er war definitiv nicht mehr so offen. Also er ist... Das ist so die Tatsache, wenn ein Kind bereits in der Grundschule nach Hause kommt und sagt, Schule ist scheiße. Und dann denkst du dir so, in der Grundschule, das sind die Jahre, wo sie grundsätzlich komplett aufgefangen sind, wo sie noch mit Spaß und Freude lernen.
Warum ist es so schwer, Gewalt hinter der Klassenzimmertür zu stoppen? Manche Eltern suchen das offene Gespräch mit der beschuldigten Lehrerin und der Schulleitung.
So haben wir ja, oder so hat ja letztendlich auch der Elternrat gedacht und so haben wir ja auch gehandelt, ne? Dass du immer wieder versucht hattest, über das Ruhige, über diese Gespräche weiterzukommen. Aber dadurch wurde nur die Zeit vorangetrieben und es ist ja nichts passiert. Und daran siehst du denn einfach, wenn du jetzt schon so kämpfst mit dieser Grundschule und mit diesem System und du hast aber noch ein paar Jahre vor dir.
Und du hast Angst, dass sich das so weiterträgt.
Ja, und das ist anstrengend, ne?
Auf eine E-Mail von Jaspers Mutter Stefanie antwortet die Schulleiterin:
Du kannst mir glauben, dass ich alles in meiner Macht Stehende durchsetzen werde, um weiteren Schaden von den Kindern abzuwenden. Wir setzen hier im Schulalltag, so oft es geht, einen zweiten Lehrer, den Alltagshelfer oder Praktikanten oder die Schulsozialarbeiterin in die dritte Klasse zusätzlich ein.
Und sie hatte ja auch gesagt, dass sie mit der Schulsozialarbeiterin spricht und dass sie da mit ihr was unternehmen wird. Das ist aber ja auch nie passiert, auch nicht für die Klasse, ne? Und ich hätte mir auch einfach gewünscht, dass die Schulleitung sagt, ich habe hier versucht, aber ich habe hier auch meinetwegen Arbeitgeber über mir, sprich Schulamt, die sich querstellen, die sagen, ne, ich soll das aussitzen. Irgendwie eine Rückmeldung, sodass man, dann wäre ich auch weitergegangen, dann hätte ich das auch anders versucht. Aber da wurde man immer wieder runtergehalten und vertröstet und dann vergeht die Zeit.
Die Grundschulleiterin und das zuständige Schulamt wollen nicht persönlich mit mir sprechen. Ich schicke meine Fragen an das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern.
Ich frage nach, welche Schritte hat die Schulleitung unternommen, um gewalttätiges Verhalten der Lehrerin zu verhindern?
Die Beantwortung der Frage unterliegt dem Datenschutz und der Wahrung der Persönlichkeitsrechte.
Wann sind beim Schulamt Hinweise von Eltern oder anderen Personen eingegangen, die auf das gewalttätige Verhalten von Lehrkräften an der Grundschule hinweisen? Und welche Schritte hat das Schulamt unternommen?
Es wird darauf hingewiesen, dass es keine gewalttätigen Lehrkräfte an dieser Schule gibt.
Es vergehen Wochen, Monate. Immer wieder suchen Eltern das Gespräch mit der Klassenlehrerin. erzählt auch Andrea, Mutter eines betroffenen Kindes.
Es war sozusagen immer so ein Auf und Ab. Aber in unserem Fall war es ja eher so, immer wenn wir mit ihr geredet haben, wurde es ja wieder schlechter. Also noch schlechter für die Kinder jetzt.
Dann knallt es. Die Klassenlehrerin soll ein Kind übers Knie gelegt, wenig später zwei Schüler geohrfeigt haben.
Nachdem sie Test geschrieben haben, sind sie rausgegangen auf die Hofpause. Nachdem dann alle wieder hoch sind, das war noch während der Pause, ging die Lehrerin zu ihm und noch zu einem Mitschüler und hat auf den Hinterkopf gehauen mit der Hand. Weil sie beide in dem Test wohl bei einer Rechenaufgabe eine Null zu wenig hatten. Mit den Worten Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen.
Im Philosophieunterricht der dritten Klasse geht es um das Thema Angst. Die Lehrerin fragt, wovor habt ihr Angst? Die Kinder sagen, vor unserer Klassenlehrerin. Die Philosophielehrerin handelt und schickt die Kinder zur Schulsozialarbeiterin, erzählt Marthas Mutter Marie.
Und dann sind ein Teil aus der Klasse, ich weiß nicht, waren es glaube ich am ersten, so 6, 7 Kinder, sind zu ihr ins Büro und haben ihr das erzählt. Und die Kinder haben dann im Hort den anderen Kindern aus der Klasse gesagt, wir waren heute bei Frau Sch*** und das war gut. Die glaubt uns. Sie hat sie ermutigt, das wirklich rauszubringen und gerne nochmal wiederzukommen.
Bald darauf soll die beschuldigte Lehrerin ein Kind mit einem langen Holzlineal auf den Po gehauen haben. 1 Meter lang. Die Art, die man zum Zeichnen an der Tafel verwendet. Wieder gehen die Kinder zur Schulsozialarbeiterin.
Und einen Tag später ist bis auf, glaube ich, 3, 4 Kinder die ganze Klasse da gewesen. Und Martha hat mir das dann erzählt. Sie kam nach Hause, freudestrahlend, wie ich sie schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Und sagte, Mama, weißt du, was heute war? Und ich so, nee, was denn? Ich dachte schon, oh Gott, ne, was ist jetzt passiert? Und hat gesagt, wir waren heute bei Frau Sch***. Und ich so, warum? Und dann hat sie gesagt, naja, wir wurden mit dem Lineal gehauen, die hat ganz doll geweint. Und wir haben das ja alles da erzählt. Wir haben jetzt alles erzählt. Und sie konnte gar nicht weiter drüber reden, weil sie sich so überschlagen hat. Und dann sag ich, und wie geht's dir jetzt damit? Gut. Richtig gut.
Nach diesem Tag erscheint die beschuldigte Lehrerin nicht mehr im Unterricht.
Der Pressesprecher des Bildungsministeriums sagt mir am Telefon,
die Lehrerin ist nicht mehr im Dienst.
Ich frage per Mail nach. Wird sie wieder eingesetzt? An dieser oder einer anderen Schule? Geht sie in Rente? Das Ministerium antwortet.
Die Beantwortung der Frage unterliegt dem Datenschutz und der Wahrung der Persönlichkeitsrechte.
Die zuständige Staatsanwaltschaft bestätigt die Suspendierung der beschuldigten Lehrerin. Eltern hatten die Polizei kontaktiert, aber zunächst keine Anzeige erstattet. Auf meine Anfragen reagiert die Lehrerin nicht. Aber in einer E-Mail, die sie nach ihrem letzten Schultag an Eltern schickt, schreibt sie sinngemäß:
Es ist Unterrichtszeit, aber ich sitze zu Hause. Gestern wurde ich mit dem Vorwurf der Kindeswohlgefährdung konfrontiert. Ich bin verzweifelt und angefasst. Nie wollte ich wissentlich einem Kind schaden. Mir schien unser Umgang in der Klasse fröhlich, freundlich, offen. Ich soll Kinder geschlagen haben? Ja, ich erinnere mich an eine Situation, als die Klasse ein Diktat schrieb. Den Kindern in den vorderen Bankreihen widme ich dabei besondere Aufmerksamkeit. Eines von ihnen klopfte nach jedem Wort auf den Tisch und sagte, ach Mensch, mein Kopf ist ganz leer, ich weiß ja gar nichts mehr, das ganze Wissen ist rausgerutscht. Da habe ich gesagt, es solle sich mal über den Tisch zu mir beugen. Ich habe dem Kind mit einem Lineal auf den Po getippt und ihm gesagt, dass jetzt alles Wissen wieder in den Kopf gerutscht ist. Der Scherz hat funktioniert. Wir haben beide gelacht. Und nun soll ich keinen Kontakt mehr zu den Kindern aufnehmen dürfen.
Wie arbeitet die betroffene Schule die mutmaßlichen Vorfälle nun auf? Es gab einen Elternabend für die Eltern der betroffenen Klasse, zusammen mit der Schulleitung, dem Schulamt und einer Schulpsychologin, deren weitere Unterstützung das Bildungsministerium zusicherte. Außerdem erklärte das Ministerium, die Schule solle eine sogenannte Verhaltensampel künftig verstärkt nutzen. Die Ampel ist ein pädagogisches Instrument. Sie kann zum Beispiel als Plakat im Klassenzimmer hängen oder kleiner ins Hausaufgabenheft geklebt werden. Anhand von Beispielen erklärt sie, welche Verhalten richtig, also im grünen Bereich, welche kritisch, gelb, und welche rot, also verboten sind. Anne Pizunka, Professorin für soziale Arbeit an der Hochschule für soziale Arbeit und Pädagogik in Berlin.
Für mich stellt sich die Frage, inwiefern gibt es hier einfach eine Kultur der Besprechbarkeit, wenn es zu Grenzüberschreitungen kommt, inwiefern kann das innerhalb des Kollegiums angesprochen werden? Inwiefern kann man sich da gegenseitig Feedback geben und sagen, das ist nicht in Ordnung? Oder inwiefern kann man auch sagen, ich bin gerade überfordert, kann ich mal kurz rausgehen und du übernimmst den Unterricht? Inwiefern gibt es solche Settings? Und meines Erachtens gibt es da Kolleginnen, in denen es sehr gut funktioniert, die offen auch darüber reden, wenn es zu Grenzüberschreitungen kommt. Und es gibt aber nach meiner Erfahrung auch Kolleginnen, wo das eher totgeschwiegen wird, wo es eher ein Tabuthema darstellt.
Ich frage beim Bildungsministerium nach, ob dem Schulamt die Ohrfeigen, das Hauen und das übers Knie legen bekannt waren.
Dem staatlichen Schulamt sind die dargestellten Vorfälle nicht bekannt. Es gibt an der Schule kein Gewaltproblem.
Was kann Schulen helfen, gewaltvolle Vorfälle aufzuarbeiten oder zu verhindern? Anne Pizunka hat an den Rekaner Reflexionen mitgewirkt. Ein Leitfaden, den mehr als 100 ExpertInnen aus Praxis, Verwaltung, Wissenschaft und Bildungspolitik in einem 5-jährigen Prozess erarbeitet haben. Die Rekaner Reflexionen enthalten 10 Richtlinien, die Lehrkräfte unterstützen können, pädagogische Beziehungen unter Wahrung der Menschen- und Kinderrechte zu gestalten.
Also die erste Leitlinie ist beispielsweise, Kinder werden wertschätzend angesprochen behandelt. Und da geht es dann darum, dass man einfach miteinander in den Dialog kommt und sagt, was heißt das eigentlich bei uns?
Das Team hinter den Rekaner Reflexionen bietet Schulungen für pädagogische Fachkräfte und Einrichtungen an. Es verschickt Regelbüchlein für Kinder, Flyer, Broschüren sowie Handlungsempfehlungen für Erwachsene. Andere ExpertInnen, mit denen ich spreche, fordern eine prinzipiell öffentlichkeitsfähige Art des Unterrichts. Das heißt, die Türen der Klassenzimmer sollten offen stehen für Hospitationen. Und es sollte Zeit und Raum geben für kollegiale Fallbesprechungen und Supervisionen, so wie es sie in anderen sozialen Berufen gibt. Gleichzeitig sollten auch die Rechte der Kinder gestärkt werden, sagt der Psychologe Tobias Hecker. Und?
Dass ihre Gefühle ernst genommen werden, nicht darauf zu reagieren, indem man als Elternteil sagt, jetzt stell dich nicht so an, das war schon nicht so gemeint, sondern das Gefühl der Kinder ernst zu nehmen, das ermutigt sie auch dann in der Folge weiter Hilfe zu suchen. Denn das, was eben für Betroffene besonders schlimm ist, ist immer nicht ernst genommen zu werden, dass eben das eigene Gefühl, die eigene Angst oder der eigene Schmerz als nicht wertvoll erlebt wird, weil es nicht ernst genommen wird. Das führt natürlich dazu, dass sie sich sozial zurückziehen, dass sie keine Hilfe mehr suchen und sich daraus eben auch sozusagen längerfristige Folgen bilden können.
Was bleibt ein Jahr nach dem letzten Schultag der beschuldigten Lehrerin? Manche Eltern sind wütend, andere hilflos. Für die meisten ist es noch nicht vorbei.
Ich habe tatsächlich oft überlegt, ob man sich auf fremde Hilfe holt, ja, weil man so, weil man einfach keine Ahnung hat, wie man damit umgeht. Aber ich hätte mir das damals schon gewünscht, dass nach diesem Gespräch mit dem Schulamt, was wir ja nach der Suspendierung da geführt hatten, dass das Thema aufgearbeitet wird.
Also es gibt Eltern, die sagen, sie wünschen sich eine Entschuldigung dafür, dass so unzählige Gespräche geführt worden sind, wo ja auch viel Zeit drauf gegangen ist, auch Arbeitszeit von den Eltern zum Teil, ne? Dass sie so wirkungslos waren. Das wurde auch ganz klar in die Schulleitung so kommuniziert, dass sich bei den Eltern entschuldigt wird, weil sie so oft diese Gespräche führen mussten und geführt haben.
Was mich immer noch wütend macht, ist dass unsere Beziehung zu den Kindern so kaputt gemacht wurde, dass man das eigentlich durchgeschnitten hat, dass dieses Vertrauen ja überhaupt nicht da war. Was muss mein Kind für eine Angst gehabt haben, mir das nicht sagen zu können, was da los ist? Ja, aber wir sehen, wie die Realität ist. Und diese Unmacht, ne, das ist schlimm. Und das hängt auch nach einem selber.
Ein Schlag auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Gewalttätige Lehrkräfte als Tabuthema. Ein Feature von Katharina Elsner. Es sprachen Nina West, Rosario Bona, Renate Steininger, Barbara Becker und die Autorin. Regie Gerald Michel. Ton Alexander Brennecke. Redaktion Franziska Rattay. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.